Ingrid und Gerd traten in die leerstehende viktorianische Villa, die sie im Auftrag eines wohlhabenden Kunden renovieren sollten. Ein düsteres Foyer mit schwarz gestrichenen Wänden, hohen Decken und von staubigen Vorhängen verhangenen Fenstern empfing das Malerpaar. Der kalte graue Herbstmorgen sorgte für ein gedämmtes Licht und düstere Stimmung. Dieses Projekt war eines der besondersten und speziellsten, das die zwei Maler in ihrer fast 30-jährigen Berufslaufbahn umsetzen würden. Das lag nicht nur an der Größe der prächtigen Villa, sondern auch an der speziellen Farbe, die ihr Kunde sich gewünscht hatte. »Ich hoffe, die Farbe taugt was, sonst müssen wir hier ja 10-mal drüber streichen«, grummelte Bert mit Blick auf die dunklen Wände. Ingrid sah skeptisch auf den Eimer, der auf dem Boden stand. Es war eine alte Marke, die sie noch nie zuvor benutzt hatten. »Der Kunde hat auf dieser Marke bestanden«, erwiderte sie ihrem Mann, mit dem sie gemeinsam ihren kleinen Malerbetrieb führt. »Ja, ja, und dafür musste ich mir fast ein Bein ausreißen. Dieser alte Fusel ist fast nirgendwo mehr zu finden. Nur dieser eine Händler hatte sie noch.« Ingrid zuckte mit den Schultern. »Solange sie gut deckt, ist mir das egal. Lass uns einfach anfangen, wir haben viel Arbeit vor uns.« Gerd nickte, duckte sich und öffnete den Eimer. Ein merkwürdiger, metallischer Geruch stieg auf, als er den Deckel abnahm. Die Farbe war dicker als erwartet, fast wie eine zähflüssige Masse, aber dennoch glatt und glänzend. Ohne weiter darüber nachzudenken, tauchten sie ihre Rollen hinein. Ingrid setzte ihre gerade an, als ein Zittern die Wand überkam. Es fühlte sich an, als würde sie lebendig werden. »Was?« murmelte Ingrid, zog die Rolle zurück und starrte auf die Stelle, die sie gerade zu streichen begonnen hatte. Die Wand vibrierte, als ob etwas unter der Oberfläche pulsieren würde, wie ein Herzschlag, der sich immer weiter verstärkte. »Gerd!« rief Ingrid hektisch. Ihr Mann drehte sich um und sah, wie Ingrid mit weit aufgerissenen Augen auf die Wand starrte. Bevor er etwas erwidern konnte, erfasste das Zittern den gesamten Raum. Die Wände schienen sich wellenartig zu bewegen, als wäre die Struktur des Hauses aus weichem Stoff statt festem Stein. »Was zur Hölle ist das? Ein Erdbeben?« rief Gerd und trat einige Schritte zurück. Doch sein Blick wurde von etwas anderem angezogen. Die frisch aufgetragene Farbe auf der Wand begann zu verschwinden, als würde sie von etwas verschlungen werden. Ingrid wich noch einen Schritt zurück, die Farbrolle noch immer in der Hand. »Das ist unmöglich«, stammelte sie. Sie sah den Farbeimer neben sich an, der plötzlich wieder bis zum Rand gefüllt war, als hätte sie nicht einen einzigen Tropfen Farbe entnommen.
»Die Farbe! Sie verschwindet von der Wand!«
Gerd trat näher und betrachtete die Wand, seine Stirn in Falten gelegt. »Das ergibt keinen Sinn. Ich habe dich doch gerade streichen sehen. Und ich war auch schon ein Stück weit gekommen.« Doch bevor sie weiter darüber sprechen konnten, begann der Boden unter ihnen erneut zu zittern, dieses Mal stärker. Es fühlte sich an, als würde der Raum unter ihren Füßen atmen. Plötzlich schien die Schwerkraft zu versagen. Ingrid verlor das Gleichgewicht und fiel beinahe hin, als die Dielen sich unter ihr bogen und wanden.
»Gerd, was passiert hier?« schrie Ingrid. Ihre Stimme zitterte vor Angst.
»Ich weiß es nicht«, rief Gerd zurück, während er hektisch versuchte, sich am Türrahmen festzuhalten. »Wir müssen hier raus!« Ingrid stand gerade wieder auf, als ein weiteres, tiefes, pulsierendes Geräusch die Luft erfüllte. Es kam nicht von den Wänden oder dem Boden, es kam direkt aus dem Farbeimer. Ein Murmeln, das sie zuvor nur flüchtig gehört hatte, war jetzt laut und deutlich. Die Stimmen schienen miteinander zu streiten, wild und aufgebracht. Und es klang, als kämen sie aus einer unendlichen Tiefe, als wäre der Farbeimer ein Tor zu einem Ort, den sie sich nicht einmal vorstellen konnten und an dem sie niemals sein wollen würden.
»Gerd, hörst du das?«
flüsterte Ingrid und starrte auf den Eimer. Das Flüstern verwandelte sich in einen unverständlichen Singsang, so als würde der Eimer versuchen zu sprechen. Gerd trat zögernd näher. »Das kommt aus dem Eimer?« Plötzlich tauchte aus der zähen dunklen Flüssigkeit im Eimer eine Blase auf und platzte mit einem widerlichen Geräusch. Ein übler Gestank, wie fauliges Fleisch, breitete es sich aus.
Die Farbe begann, sich wie ein lebendiges Wesen über den Rand des Eimers zu wälzen, als würde sie herauskriechen wollen. Das ist nicht einfach nur Farbe, flüsterte Ingrid, die Augen starr auf den Eimer gerichtet. Lauf! Schrie Gerd und packte Ingrid am Arm. Doch gerade als sie sich in Bewegung setzten, geschah etwas noch Unheimlicheres. Die Wände, die sich zuvor nur sanft bewegt hatten, begannen sich rasend schnell auf sie zuzubewegen. Die Decke sank bedrohlich herab und der Boden schien zu schwanken, als würde er gleich unter ihren Füßen auseinanderbrechen. Die beiden rannten zur Tür, doch als Ingrid sie erreichte und die Klinke herunterdrückte, war sie fest verschlossen. »Die Tür!« schrie sie panisch. Gerd trat gegen das Holz, aber es rührte sich nicht. Plötzlich hörte das Flüstern aus dem Eimer auf. Eine bedrückende Stille legte sich über den Raum, so schwer, dass sie kaum noch atmen konnten. Gerd drehte sich um und starrte auf den Eimer, der jetzt völlig still auf dem Boden stand. Doch aus der Mitte der Flüssigkeit erhob sich eine schattenhafte Gestalt, kaum mehr als ein Schemen, aber deutlich genug erkennbar, um die beiden mit einer bedrohlichen Präsenz zu fesseln. »Was ist das?« flüsterte Ingrid entsetzt. Ihre Beine fühlten sich wie Blei an. Sie konnte sich nicht bewegen. Ihre Augen starrten auf die unheilvolle Erscheinung, die langsam auf sie zuzugleiten schien, obwohl sie keine festen Konturen hatte. »Wir müssen hier raus«, wiederholte Gerd. Seine Stimme überschlug sich vor Panik, doch die Tür blieb verschlossen und die Wände und auch der Schemen kamen immer näher. Die dunkle Gestalt streckte etwas aus, das wie eine Hand geformt war, direkt in ihre Richtung. Und das Flüstern begann erneut, diesmal lauter und bedrohlicher. Ingrid und Gerd konnten nun die Worte verstehen. Es war wie ein Befehl, der in einer alten, fremden Sprache zu kommen schien, aber dennoch eindeutig war.
Bleib bei mir. Für immer. In meinem Eimer.
Mit einem letzten verzweifelten Ruck zog Gerd an der Tür und plötzlich gab sie nach. Gerd und seine Frau stolperten hinaus, die Schatten der Gestalt noch in ihrem Nacken spürend. Draußen kehrten sie der Villa den Rücken zu und rannten so schnell, wie ihre Beine sie tragen konnten. Sie blickten nicht zurück, doch das leise Flüstern verfolgte sie noch lange und würde sie auch noch lange weiter verfolgen.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Halloween-Special und auch zu unserem Staffelfinale. Folge 13, heute ist Halloween. Wir haben für euch zwei Gruselgeschichten vorbereitet. Kira hat eine geschrieben, die habt ihr soeben gehört. Und ich habe natürlich auch eine geschrieben, die hört ihr dann zum Schluss. Wir haben aber dennoch bei uns in der Community nachgefragt, ob es denn passend zu Halloween auf der Baustelle vielleicht schon die ein oder andere gruselige Begegnung gab. Und natürlich gab es die. Bevor wir euch aber die gruseligen Stories von unserer Community zeigen, möchte ich nochmal ein ganz herzliches Dankeschön aussprechen, und zwar an den Kreativ-Tobi, aka Tobias Hauptner, vielen herzlichen Dank, an Abel Jasarowski, an Lisa Mengel, aka Malerengel, an Ben Wader von Erfurt und lustigerweise auch an Kira, weil Kira ist in der Zwischenzeit auch nochmal was Gruseliges passiert und das wollte sie euch natürlich nicht vorenthalten. Die Links zu deren Profilen findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes oder in unserer Instagram-Story. Die könnt ihr euch gerne mal anschauen, @maler_tv_com. Und wir wünschen euch noch ganz viel Spaß beim Weiterhören.
Kreativ-Tobi. Hey, liebe Podcast-Zuhörer, ich hatte da eine ziemlich gruselige Geschichte. Zumindest habe ich das so wahrgenommen, als ich in der Ausbildung war. Da hatten wir nämlich unsere erste Azubi-Baustelle, die wir komplett alleine machen durften, in einem Altbau. Und in dem Altbau, da ist schon immer so der Wind durchgezifft, die Dielen, die haben geknarzt und es war eigentlich allgemein ein sehr gruseliger Eindruck von der Baustelle. Und immer abends, wenn es so düster geworden ist, war es natürlich noch gruseliger. So, dann sind wir in den Keller gegangen, weil da war der Wasserhahn, da musste man immer das Wasser holen. Und da war das Problem, also wir hatten schon ziemlich Angst, weil es halt immer so gepfiffen hat und geknarzt hat überall, dass wir den Wasserhahn aufgedreht haben. Wir waren zu zweit im Keller unten und die Leitungen, die waren total verrostet. Und dann kam einfach aus dem Wasserhahn Wasser raus wie Blut. Das war einfach knallrot. Oben ist der Wind durchs Haus gezischt. Und dann hatten wir so Angst. Also Blut, also das war Rost, kam aus dem Wasserhahn. Oben haut's die Tür dazu, überall pfeift's durch. Und wir hatten so Schiss, dass wir hochgerannt sind beide. Bis wir dann uns mal gerafft haben, um wieder in den Keller zu gehen. Unten ist der Eimer schon fast übergelaufen. Da war das Wasser dann noch wieder klar, weil sich der Rost quasi... Also der Rost aus der Leitung war. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt gruselig rüberkommt, aber wir fanden es zu dem Zeitpunkt irgendwie ein bisschen scary. Ja, nachdem das passiert ist, hat sich gefühlt keiner mehr in den Keller getraut zum Wasser holen. Da mussten wir immer klick-klack-kluck machen, wer das Wasser holt im Keller, weil da war es auch so richtig, richtig dunkel, da ging kein Licht und da mussten wir mit Handytaschenlampe halt runter. Also kann man sich so vorstellen, wie die Situation war, wie so bei Slenderman irgendwie.
Also, es muss so im Herbst gewesen sein. Das Wetter war nämlich sehr neblig, am Morgen und am Mittag dann stark sonnig. Zumindest so, dass wir an der Fassade arbeiten konnten. Den Morgen brachte uns, mich und meinen Kollegen, unser Chef zu einem Kunden. Es waren, glaube ich, Ärzte, wo wir dann an der Fassade arbeiten sollen. Die Kundin stellte sich uns vor und mein skeptischer Blick fiel direkt auf diese Wesen. Ich verspürte direkt einen Druck in mir und wusste nicht warum. Aber das sollte sich später herausstellen. Ach, die, um die braucht ihr euch keine Gedanken machen. Die tun nichts und die sind auch angekettet. Es waren Dobermänner. Ich stand Gott sei Dank noch im Wohn- und Esszimmer und die Hunde liefen draußen rum. Heißt, wir konnten sie durch die bodentiefen Fenster sehen. Der Kollege und ich guckten uns an und dachten uns, ach, wenn die angekettet sind, dann ist alles gut. Die Kundin ging dann mit den Hunden spazieren und wir fingen an, dann draußen abzudecken und abzukleben. Nach circa einer halben Stunde kam die Kundin zurück und verabschiedete sich von uns und sagte, dass Meinhof die Nummer von ihr hat, falls was ist. Ach, was soll schon sein? Wir wissen Bescheid. Ich würde sagen, 10 Minuten später, ich stehe auf der obersten Sprosse der 6er Leiter und der Kollege links von mir ebenso auf seiner Leiter. Da verspüren wir eine ganz komische Aura und einen Druck, den wir im Rücken und im Bereich des Bodens verspürten. So, als würde ein Dementor auftauchen. Es wurde auch wieder sehr nebelig und ich dachte, das war's. Mein ganzer Körper erschwerte sich. In Zeitlupe schaute ich die Leiter runter und da stand einer von ihnen. Knurrend, bellend und zähnefletschend sah ich mein Leben in Zeitlupe von mir schwinden. Mir fiel nur eins ein. Bleib ruhig, versuch Meinhof anzurufen und der soll dann schnell die Kundin anrufen. Der Kollege konnte langsam in seine Tasche greifen und rief unseren Chef an und versuchte in einem ruhigen Ton zu erklären, was gerade geschah. Wir beide blieben dann wie erstarrt auf der obersten Sprosse stehen und ich betete zu Allah, er möge mir beistehen. Gefühlt nach 2 vergangenen Tagen erschien sie endlich, die Kundin. Sie hatte vergessen, die Hunde wieder anzuketten.
Vor kurzem war ich beruflich auf einer Messe in Mülheim-Kärlich unterwegs. Und was mich dort erwartet hat, werde ich so schnell nicht vergessen. Mein Kollege Alex hat schon im Vorfeld das Hotel gebucht, das uns die nächsten 2 Jahre dann das fürchten lernen sollte. Schon die Anreise war mehr als merkwürdig. Obwohl wir die richtige Adresse im Navi eingegeben hatten, fanden wir das Hotel erst nach einer gefühlten Ewigkeit. Irgendwie stimmte was nicht mit der Straßenführung und dann war es auch noch im Industriegebiet weit abseits vom Schuss. Wir konnten uns da einfach nicht so richtig finden. Naja, als wir dann endlich auf dem Parkplatz standen, hatte ich schon ein mulmiges Gefühl. Es sah alles andere als einladend aus, aber der wahre Schrecken begann erst, als wir die Rezeption erreichten. Da stand nämlich ein riesengroßes Schild mit der Aufschrift: Bitte treffen Sie Vorsichtsmaßnahmen. Die Direktion übernimmt keine Haftung im Falle von Diebstahl und Schaden. Ich meine, das Hotel wirkt ja schon von außen wenig vertrauenserweckend. Doch mit dieser Warnung, naja, wer weiß, was da passiert. Als wir dann eintraten, sahen wir einen Rezeptionisten, der mehr damit beschäftigt war, sich möglichst lässig auf seinem Stuhl zu lümmeln, als uns einen professionellen Empfang zu bereiten. Ohne viele Worte übergab er uns die Codes, also es waren so Codes für die Zimmertüren, und wir gingen hoch. Doch es sollte tatsächlich noch unheimlicher werden. Auf dem Weg zu unseren Zimmern zeigte Alex dann plötzlich auf eine der anderen Türen. Dort prangte ein Siegel der Kriminalpolizei. Ich konnte das erste Mal nicht so richtig einordnen, beziehungsweise habe gar nicht verstanden, was er mir sagen wollte. Aber es handelte sich tatsächlich um ein offizielles Siegel, das einen laufenden Ermittlungsfall bzw. einen Tatort markierte. Auf Nachfrage meinte der Rezeptionist dann ganz beiläufig, ja, es sei ein Mord oder vielleicht auch ein Selbstmord gewesen, man wisse das noch nicht so ganz genau. Für mich war dann der Schock über dieses Hotel perfekt. Im Zimmer wurde es dann aber nicht weniger unangenehm, sagen wir es mal so. Die Toilette stand einsam auf einem kalten Betonboden und das Waschbecken gab es einfach erstmal nicht. Beziehungsweise nicht mal eine Dusche. Die fand ich dann später direkt neben meinem Bett. Eine offene Dusche mitten im Zimmer. Ja, muss man sich erstmal vorstellen. Natürlich wurde mein Bett dann nass, als ich duschte. Zu diesem Zeitpunkt wollte ich nur noch nach Hause. Naja, als ich dann am nächsten Tag meinen Zimmerschlüsselcode im Zimmer vergaß und abends wieder ins Hotelzimmer kam, ging's lustig weiter. Niemand war an der Rezeption, aber der Hausmeister oder die Putzkraft, ich weiß es nicht genau, der draußen gemütlich eine dicke Lunte rauchte, ja, drückte mir dann auf Nachfrage seinen Generalschlüssel in die Hand und sagte, ja, du weißt ja, wo dein Zimmer ist, findest du schon. Für mich war damit das Maß voll und ich wollte nur noch weg. Also, dieses Hotel, der reinste Albtraum.
Hallöchen, Freunde des Handwerks und herzlich willkommen zur Halloween-Folge. Ich habe mal für einen Hotelbesitzer gearbeitet. Er übernahm das Hotel und baute auf der gegenüberliegenden Seite noch mehr Zimmer an und sein Penthouse obendrauf. Irgendwann kam der Tag, an dem das Hotel fast fertig war und da musste natürlich getestet werden, ob auch alles funktioniert. Also wurden diverse Gäste eingeladen, was wahrscheinlich seine Freunde waren, um dort eine Nachtprobe zu schlafen. Zu diesem Zeitpunkt konnten wir Handwerker allerdings immer noch ins Hotel reinkommen, ohne irgendwelche Schlüsselkarten zu benutzen. In der besagten Nacht hat dann wohl auch ein spitzfindiger Obdachloser seine Chance genutzt, um ins Hotel zu kommen. Erstens war ein Bett zerwühlt, wo kein Gast drin geschlafen hat. Die Minibar war geplündert und Kameras haben das sogar aufgezeichnet, dass er dort gewesen ist. Ich vermute, der Obdachlose hatte eine richtig gute Nacht, aber nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn er auf einen High-Society-Gast getroffen wäre.
Ich habe jetzt auch noch eine Gruselgeschichte, und zwar eine wahre. Ich bin gerade mit Chili raus, also gerade heißt 22.15 Uhr, Donnerstagabend, also der Donnerstag vor Halloween. Bin aus meiner Straße links raus und dann geht's rechts runter nochmal eine Straße. Da sind rechts Häuser und links ist wie so eine Allee, also mit Bäumen. Und wir laufen da links entlang an den Bäumen und es raschelt halt irgendwie. Und dann raschelt es stärker. Chili fängt irgendwann auch an zu knurren, weil da ganz komische so Knack- und Raschelgeräusche im Baum oben sind. Und plötzlich knurrt sie heftiger, so aus tiefster Kehle hat die geknurrt. Ich habe sie echt nur angeschaut und so gedacht, was denn jetzt? Und habe dann auch dieses Knacken gehört, nach oben auch geguckt. Dann wie, keine Ahnung, so eine Murmel, weißt du, in einem Gefäß irgendwie, die so langsam runterfährt, war das auch in dem Baum. Und dann macht es Platsch und irgendwas landete auf dem Boden. Chili ist da so hin, hat plötzlich voll angefangen zu bellen. Und ich dachte so, oh Gott, was ist das? Ist das ein toter Hase? Keine Ahnung was. Und dann raschelte es weiter und das Teil lag da immer noch. Ich bin dann hin und habe das irgendwie mit meinem Fuß angestupst. War nix, also kein totes Tier oder sonstiges. Chili bellte weiter, dann hört sie auf, knurrt. Das Ding liegt da immer noch so und dann denke ich, okay, jetzt gucke ich mir mal das doch mal genauer an, was das ist. Es war einfach ein scheiß Hut. Ein verdammter Hut. Keine Ahnung, ob der davor schon lag oder ob der wirklich vom Baum gefallen ist, aber es war so scheiße gruselig. Ich bin dann einfach rechts weiter die Straße hoch zurück ins Wohngebiet. Da lag halt einfach ein Hut. Wie kann es sein?
Puh. Tut mir leid, der musste sein. Bevor meine Gruselgeschichte jetzt noch zum Schluss kommt, möchten Kira und ich spreche jetzt im Namen von Kira, weil Kira leider nicht da ist, die ist nämlich im Urlaub, möchten wir uns nochmal ganz herzlich bei allen Leuten bedanken, die uns zugehört haben. Kira und ich haben, und ich glaube, das merkt man auch, riesen viel Spaß an diesem Podcasting. Wir haben für die kommende zweite Staffel, wir wissen noch nicht genau, wann es losgeht, schon Gäste vorbereitet. Also wir haben schon richtig, richtig coole Gäste auch vorbereitet. Da freuen wir uns riesen doll drauf und ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei. Vielen Dank für 13 Folgen Chaos. Vielen Dank für ein paar Folgen Podipod. Und vielen Dank an Lisa, die uns immer wieder geschrieben hat, in welcher Folge wir was gesagt haben. Shoutout Lisa. Jetzt noch viel Spaß bei der letzten Gruselgeschichte. Frisch aufgetragen, Staffel 1. Wir waren hier. Over and out. Mic drop. 20 Minuten früher als ursprünglich angedacht kam ich also bei der Werkstatt an. Die Autos meiner Kollegen parkten natürlich noch nicht auf dem Parkplatz. Warum immer ich? Fragte ich mich beim Blick auf die gähnende Leere vor der Werkstatt. Ich ließ meine Sachen auf dem Beifahrersitz liegen und ging nicht ganz motiviert durch die Eingangstür. Der Geruch von Lösemitteln und Staub drang so wie jeden Morgen in meine Nase. Chefin Cornelia stand schon ungeduldig aussehend vor einem Regal, in welchem einige bereits angebrochene Gebinde in Reih und Glied standen. »Da bist du ja endlich«, rief sie mir zu. Ich hatte es tatsächlich geschafft, ein halbwegs freundliches »Guten Morgen« über meine Lippen zu bekommen. Ich habe schon alles für deine Baustelle hergerichtet. Nimm bitte noch ein paar leere Eimer und eine Atemschutzmaske mit. Der Rest ist bei mir im Auto. Was steht denn heute auf dem Plan? Fragte ich sie wundernd, weil sie bisher noch nie etwas hergerichtet hatte. Das erzähle ich dir, wenn wir da sind. Hopp, hopp, wir müssen los. Steig in dein Auto und fahr mir hinterher. Also habe ich die Atemschutzmaske und 5 leere Gebinde in meinen Geschäftswagen geworfen und saß mich immer noch verwundert ans Steuer. Conny kam kurz darauf auch aus der Werkstatt und klopfte an meine Scheibe. Ich drückte den Knopf in der Tür, um die Scheibe runterzufahren und blickte in ihre Augen, welche von 2 schwarz aussehenden Augenringen untermalt waren. Einfach hinterherfahren, Nick. Wir fahren circa 40 Minuten zu Familie Natas. Sie sind etwas komplizierter, also reiß dich gefälligst zusammen. Ich nickte, drückte wieder auf den Knopf, um meine Scheibe zu schließen und fragte mich noch ängstlicher als noch vor einer halben Stunde, irgendwas stimmt heute nicht, oder? Cornelia lief schnellen Schrittes in Richtung ihres Autos, das mal weiß war, aber durch die Folierung mit Rollen und Pinseln nunmehr aussah wie eine fahrende Werkzeugkiste. Sie öffnete die Fahrertür und drehte sich kurz bevor sie ins Auto stieg nochmals zu mir, um mir einen prüfenden Blick zuzuwerfen. Habe ich irgendwas angestellt? Auf Schotterwegen, über gleich zusammenbrechend aussehende Brücken und durch undurchsichtige, dichte Wälder fuhren wir also. Hier war ich noch nie gewesen. Ich finde es immer wieder erstaunlich, dass man selbst in der Heimat Orte und Straßen entdeckt, die ich noch nie befahren musste, um irgendwo hinzugelangen. Conny ist so schnell gefahren, dass mir zwischenzeitlich ein wenig übel geworden war. Ab und an hatte ich sie auch im Nebel der Wälder verloren, aber durch die hellen Rückleuchten habe ich sie schnell wieder gefunden. »Da sind wir also«, sagte meine Chefin mit starrem Blick auf das vor uns liegende Chateau. Eine von meinem geschulten Augenmaß gemessene, circa 4 Meter hohe Mauer thronte aus dem Waldboden empor. Es wirkte auf den ersten Blick mehr wie ein edles Gefängnis als ein Landgut einer wohlhabenden Familie. Wie als würden sie im Inneren etwas sehr Wertvolles vor Einbrechern verstecken wollen. Die ersten 40 Zentimeter am Sockel der Mauer waren von Algen und Moos befallen. Da müsste man mal wieder ran, dachte ich mir und grinste dabei. Man erkannte von außen, dass das Gebäude wohl aus der Zeit der Gotik stammte. Vor allem das Tor, das uns das Eintreten in das vor uns stehende Haus ein paar Meter vor unseren Augen verwehrte, wies einige Merkmale dieser Epoche auf. Zwei parallel verlaufende Spitzbögen mit floralen Verzierungen und zwei Fratzen, die einem förmlich in die Seele blickten, schmückten die frisch schwarz lackierten Tore. Links und rechts neben dem Eingangstor waren zwei Säulen, auf denen Gargoyles saßen, die zwei gelb leuchtende Steine als Augen hatten. Plötzlich hörte ich aus der Ferne ein metallisches Klappern und der Eingang öffnete sich in einer fast schon zu dramatischen Geschwindigkeit. »Das ist mal ein Empfang mit Stil«, sagte Conny. Ich schmunzelte und sah währenddessen im Augenwinkel ihr Unbehagen im Gesicht. »Es wird nicht leergelaufen, Nick«, schrie sie mir hinterher, als ich die ersten zwei Schritte in Richtung des Tores machte. Natürlich hatte ich vor lauter Aufregung vergessen, die benötigten Arbeitsmaterialien mitzunehmen. Wobei ich immer noch nicht wusste, was genau mein Auftrag in oder an diesem Gebäude war. Überraschungen fand ich schon immer scheußlich. Ich griff also nach meiner Leiter, nahm die gewünschten leeren Eimer in die Hand und klemmte mir noch ein Abdeckvlies unter den Arm. Wir liefen gemeinsam los. Mir fiel auf, dass ich und meine Chefin schrittgleich liefen. Darüber nun aber einen doofen Witz zu machen, wie ich es sonst machen würde, wäre in diesem Fall auch eher unpassend gewesen. Das Haus wurde von Schritt zu Schritt bedrohlicher, vermutlich weil es unter dem leicht bewölkten Himmel irgendwie gruselig wirkte. Ich würde lügen, wenn ich zu diesem Zeitpunkt nicht den ein oder anderen Schauer über meinen Rücken laufen merkte. Einige Fußstapfen später standen wir vor der Eingangstür, an der ein Schafskopf als Klopfer hing. Cornelia stupste mir zweimal auf die Schulter und meinte, »Das ist ein sehr wichtiger Kunde für uns. Er ist ein wenig seltsam, deswegen bitte ich dich darum, professionell und zuvorkommend zu sein. Nick, ein letztes Mal, reiß dich zusammen!« Auf mich wirkte es heute schon fast ein bisschen lächerlich, wie Conny heute drauf war. »Jawohl, Chefin«, antwortete ich im Militärston. Wir setzten im gleichen Moment zu klopfen an. Eine Klingel war nämlich weit und breit nicht in Sicht. Ich sah Connys Hand auf dem Weg zum Schafskopf kurz zögern, wie als wäre sie noch nicht bereit gewesen. Die Eingangstür des Hauses, welches von außen aussah, als würde ein seltsamer König drin wohnen, ging sofort auf. Ein seltsamer Geruch kam uns entgegen. Leicht vermodert, aber dennoch wohlriechend. Das mag wohl an den Duftkerzen gelegen haben, welche man direkt hinter dem Mann, der uns die Tür öffnete, über eine Art Kamin sehen konnte. »Guten Morgen«, sagte er emotionslos. Wenn dieses »Guten Morgen« eine Chatnachricht gewesen wäre, hätte sie vermutlich kein Emoji am Ende. »Guten Morgen, Herr Natas«, bibberten Conny und ich gleichzeitig, obwohl ich mir zu dem Zeitpunkt noch gar nicht sicher war, ob wirklich der Eigentümer des Chateaus vor uns stand oder nur einer seiner vermeintlichen Bediensteten. Sehr klein war er. Mein Augenmaß schätzte ihn auf ca. 1,50 Meter. Ein schwarzes Sakko, das sicherlich maßgeschneidert war, trug er über einem schwarzen Hemd mit einer ebenfalls schwarzen Fliege. Seine Hose schien ein bisschen zu kurz. Seine Socken konnte man nämlich gut erkennen. Sie waren rot. Irgendwas an ihm muss ja Lebensfreude ausstrahlen, dachte ich mir und verkniff mir das Schmunzeln, welches sicher auf meinen Lippen gelegen hätte, wenn ich es nicht unterdrückte. Er bat uns rein. Wenn ich damals schon gewusst hätte, was auf mich zukommen sollte, wäre ich vermutlich mit erhobenen Armen zurück zum Auto gerannt. Im Haus angekommen, stellte ich fest, wie sehr es gehallt hatte. Ich schnipste einmal, aus Neugier, und es klang wie, als würde das Schnipsen eine Reise durch das ganze Gebäude machen. Ich sah, wie sich Conny nervös ihre verschwitzten Hände an ihrer Hose abtrocknete. »Was dürfen wir für Sie tun, Herr Natas?«, fragte sie den unheimlich wirkenden Mann. Die Frage hatte mich damals sehr verwundert, weil man als Malermeisterin in der Regel schon vorher gewusst hatte, welche Aufgaben es zu erledigen gab. Natas entgegnete mit einem »Folgen Sie mir«. Wir liefen aus dem Eingangsbereich in einen langen, dunklen Korridor. An den Wänden fielen mir sofort Gemälde auf, die Szenarien aus mittelalterlichen Foltermethoden darstellten. Nur irgendwie waren alle Gesichter auf den Bildern schwarz angemalt. Das machte das Ganze noch unheimlicher. Am Ende des Korridors bog Herr Natas nach links ab. Man hörte, dass er auf eine Treppe gestoßen sein muss, welche scheinbar zum Keller runterführte. »Nicht schon wieder so ein Gruselkeller«, dachte ich mir genervt. Ich hatte nie Probleme mit Höhe, mit engen Räumen oder anderen Dingen, von denen man vielleicht Angst haben könnte. Aber Keller und Dachböden mochte ich einfach nicht. Auch wenn ich mir sicher war, dass mir nichts passieren konnte, fühlte ich mich dennoch immer beobachtet. Wir hatten den Keller erreicht. Der oben noch wohlriechende Geruch verwandelte sich während eines Wimpernschlags in einen fast nicht aushaltbaren Gestank. Das Licht, welches in diesem Fall nur ein freundliches Wort für Licht war, spiegelte sich in kleinen Pfützen auf dem Boden.
»Ist schon dunkel hier unten, oder?«
flüsterte ich Conny möglichst unauffällig ins Ohr.
»Klappe, Nick«,
antwortete sie. In der Mitte des Kellerraumes stand ein großer Haufen gestapelter Bücher, die mit einer großen, halbtransparenten Folie abgedeckt waren. Nur ein kleines, verrostetes Fenster war im oberen Wandbereich zu sehen. »Hier sind wir also«, sagte Herr Natas. »Wie Sie sicher sehen können, löst sich die Farbe von den Wänden und ebenso von der Decke. Diese müssen abgewaschen und möglichst behutsam frisch gestrichen werden. Die Wände sollen blitzblank sein, ich bitte Sie also darum, sorgfältig zu arbeiten. Bevor Sie aber mit dem Streichen beginnen, rufen Sie mich bitte«, sagte er mit einer beinahe schon zu hochnäsigen Betonung. »In Ordnung«, meinte Conny, während Natas schon wieder die Treppe raufging. Sie wurde immer nervöser, dabei verstand ich nicht, wieso. »Du weißt also, was zu tun ist, Nick«, schrie sie förmlich. »Das wusste ich natürlich. Leimfarbe muss von den Wänden gewaschen werden, bevor man die Flächen neu beschichten möchte. Das hatte ich in meiner Ausbildung gelernt. Beim Streichen mit gewöhnlicher Dispersions- oder Silikatfarbe, sowie beim Übertapezieren, kann die Leimfarbe aufgeweicht werden. Wasser findest du, wenn du die Treppe hochgehst, direkt gegenüber im Hauswirtschaftsraum. Mach dir ein paar Eimer voll, du wirst sie brauchen. Ich habe einen Termin auf einer anderen Baustelle und komme danach direkt wieder hierher, um dir zu helfen.« Conny rannte die Treppe förmlich hinauf. Mich hätte es nicht gewundert, wenn sie hingefallen wäre. Ich fing an, den Steinboden mit dem Abdeckvlies abzudecken. Mein Arm streifte dabei versehentlich an der Wand entlang. Dabei kam mir schon die ersten Fetzen Leimfarbe entgegen. »Das kann ja was werden«, dachte ich und schnaufte dabei wie immer genervt aus. Auf den ersten Blick schien der Untergrund nicht unbedingt auffällig. Als ich jedoch das erste Mal genau hinsah, erkannte ich eine Art Höhlenmalerei. Komische Zeichen, die ich noch nie zuvor gesehen hatte. An einer Ecke im Raum hat scheinbar schon mal jemand angefangen, die Wände abzuwaschen. Ich schnitt das Abdeckvlies mit dem Cuttermesser ab, ließ die Rolle liegen und schaute sie mir etwas genauer an. Rote Spuren, wie mit einem Finger gemalt, waren unter der dünnen Schicht aus Leimfarbe zu erkennen. Erst dachte ich, es wären einfach Schmutzflecken gewesen, die sich über die Jahre angesammelt hatten. Doch je näher ich hinsah, desto klarer wurde, es waren keine Flecken, sondern Symbole, die an Runen oder alte Schriftzeichen erinnerten. Nachdem ich ein paar Eimer Wasser aus dem Hauswirtschaftsraum in den Keller geschleppt hatte, fing ich an, die Wände abzuwaschen. Vor lauter Neugier und vielleicht auch vor Angst begann ich an der Ecke zu schrubben, an der schon angefangen wurde. Mit einer leichten Note Ironie in meiner Stimme sagte ich zu mir selbst, das ist nicht so schlimm, wie ich dachte, während ich die ersten Quadratmeter freimachte. Ich trat ein paar Schritte zurück, um die Wand in ihrer Gänze zu betrachten. Was ich dort sah, ließ mir das Blut in den Adern gefrieren. In der Mitte der Fläche war eine Art dämonisches Gesicht, welches dieselbe Augenfarbe hatte wie die Gargoyles vor dem Eingangstor. Gelb. Um die Fratzen rum knieten Menschen. Sie hielten ihre Arme in die Luft, als würden sie das Wesen in ihrer Mitte anbeten. Es sah aus wie eine Art Ritual. Auf der Stirn der teuflischen Gestalt war ein Schriftzug zu sehen. Ich musste zweimal hinsehen, um die Schrift auch richtig lesen zu können. Es waren keine undefinierbaren Runen oder Zeichen, sondern ganz normale Buchstaben.
Da steht doch nicht«, bibberte ich.
»Natas. Aber das S war durch einen Pfeil mit dem N verbunden. Wie als hätte derjenige, der das Bild gemalt hatte, gewollt, dass man den Namen Natas rückwärts liest.«
»Satan«,
flüsterte ich. In diesem Moment war es, als würde jegliche Emotion aus meinem Gesicht fallen. Ich wollte weg. So schnell wie es ging, drehte ich mich von der Wand weg und sprintete die Treppe herauf. Im Korridor war es dunkler als noch vor einer Stunde.
Am Ende des langen Ganges erkannte ich eine menschlich aussehende Gestalt, die einen schwarzen Umhang und eine Kapuze trug. Plötzlich ging links von mir eine Tür auf. Conny stand vor mir, mit dem Blick auf den Boden gerichtet. »Was machst du hier? Wir müssen gehen, schnell!« schrie ich. Auf einmal starrte sie mir tief in die Augen. Sie lächelte. »Richtig, es ist Zeit zu gehen. Und zwar für dich.« Conny rannte auf mich zu und warf mich auf den Boden. Mein Kopf knallte mit voller Wucht auf. Mir wurde schwarz vor Augen. Habe ich das jetzt alles nur geträumt?